wir erwägen schon sehr ernsthaft, von einem Projekt pro Jahr auf mehrere umzusteigen. Das geht aber nur mit einem relativ großen Schritt auch in der Finanzierungsseite. Das ist dann, da wird es dann nämlich so, dass wir es zu zweit, dass wir das hauptsächlich machen, nicht mehr so nebenbei stemmen können. Da muss dann wirklich, da müssen schon die ersten Leute hin, die uns helfen zu organisieren, und die kosten natürlich auch Geld. Genau, also das ist einfach der nächste Schritt. Wir freuen uns vor allem natürlich auch ideell, wenn die Leute langfristig ein Projekt unterstützen, also unser Projekt Social Landscaping unterstützen, weil wir diesen Austausch, das ist einfach ein ganz wichtiger Teil von diesen Projekten, dass wir, habt ihr jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass wir auch Unterstützer haben, die ihr Know-how und ihr Wissen und ihre Energie mit einbringen, und das auch unsere, sagen wir mal, auch unsere Botschafter sind nach draußen. Das sind die jetzigen Unterstützer wirklich, und das ist uns noch lieber als anonyme Spender, Leute, die wirklich auch wie ihr, ja, unterstützen uns auch und sagt, hey, wir machen da jedes Jahr was und wir tragen das nach außen und begleiten das. Das ist für uns total wichtig, da ziehen wir unsere Energie raus, und da kommen dann auch diese Kontakte zustande, die wir unbedingt brauchen, um noch mutiger reinzugehen.
Herzlich willkommen im Podcast Digital Mobil Vernetzt und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge. Hallo Tobias.
Hallo Thomas.
Und hallo alle Zuhörenden hier. Es jährt sich wieder. Wir haben unsere diesjährige Weihnachtsfolge mit dem lieben Matthias und dem lieben Georg von Social Landscaping aufgenommen. Und es geht diesmal um das Projekt in Kolumbien.
Genau, also sociallandscaping.ev müssen wir jetzt sagen, Thomas, um dich jetzt hier verbessern zu wollen. Ja, okay. Genau, es geht um das aktuelle Projekt in Kolumbien. Der Georg war ja zuletzt auch zu hören bei Humulus Lupulus, dem Podcast für Landschaftsgärtner. Und dort hat er ja schon mal so grob erläutert, quasi was Social Landscaping ist, was sie machen. Auch nochmal nachzuhören, natürlich in unserer letzten Weihnachtsfolge von 2021. Da hört ihr auch nochmal alles dazu. Mhm. Und ja, ich habe heute viel gelernt, Thomas, bei dem Gespräch. Wie ging es dir?
Ich auch. Also ich habe ja mit Matthias auch vorher so ein Vorabgespräch gehabt, und man hat das ja alles so auch verfolgt, was die beiden auf die Beine gestellt haben nach unserer letzten Folge. Also was sich da so alles entwickelt hat. Also man hat vorher das alles so besprochen, was sie also vorhaben, und dann hat man gesehen, was sie da alles umsetzen. In so einer kurzen Zeit so viele Sachen bauen, so viel mit Kindern machen, so viele Menschen glücklich machen in so einer Welt, die ich selber nicht so oft gesehen habe und selber noch nie vor Ort war. Und ich glaube, sowas bereichert einen selber, bereichert die Leute vor Ort, aber ich glaube auch nachhaltig.
Ja. Und was dann auch da gebaut wird, also jetzt speziell im Projekt in Kolumbien, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber es ging auch um eine Aquaponikanlage. Wer nicht weiß, was es ist, also dranbleiben, gleich kommt da noch was zu. Genau, aber bevor wir jetzt in den Podcast genau reingehen, will ich tatsächlich nochmal ein bisschen Werbung machen für unser Kicker-Turnier, was wir in Göttingen machen am 11. Februar, und da endet ja irgendwann Anfang Januar auch die Bewerbungsfrist. Also wer mitspielen möchte, sehr gerne schickt uns ein Video oder ein Foto, warum ihr die besten Kicker-Spieler seid. Also das ist natürlich nur Hauptsache der Spaß steht im Vordergrund, ne? Also ist jetzt ja keine Profispieler oder sowas. Also von daher kommt gerne vorbei, meldet euch an, wir würden uns total freuen.
So, ach, spielst Thomas, du doch jetzt, nicht da? Spielst du doch nicht?
Doch, ich spiele mit.
Also doch Profispieler, habe ich gehört.
Nein,
Quatsch. Mit wem spielst du denn? Das hast du mir immer noch nicht gesagt. Wer ist dein Teampartner?
Mit Markus Monaco spiele ich zusammen.
Oh, ja. Liebe Grüße an der Stelle. Da bin ich mal gespannt.
Genau. Ja. Ja, ich auch.
Ja, dann will ich hier sagen, also wir verschwenden keine Zeit. Viel Spaß euch allen bei dieser tollen, besonderen Folge mit Social Landscaping e.V. Viel Spaß beim Reinhören.
Herzlich willkommen, Matthias Mannes, Georg Höfer von sociallandscaping.ev. Schön, dass ihr es wieder in unserem Podcast geschafft habt. Ein Jahr ist es her, es ist viel, viel, viel passiert, also viel, über das wir reden müssen. Und ja, erstmal herzlich willkommen.
Hallo, wir freuen uns, dass wir hier sind.
Vielen Dank für die Einladung, auch von mir.
Genau, und wir können jetzt Social Landscaping e.V. jetzt endlich sagen, weil letztes Mal, als wir uns gesprochen haben, wart ihr noch in Gründung, da wart ihr noch kein Verein. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dafür.
Danke.
Was lange währt, wird endlich gut.
Genau, also hat sich viel verändert. Also es ist unsere Weihnachtsfolge hier, die wir jetzt hier mit euch aufnehmen dürfen, wieder quasi kurz vor Abflug. Ich weiß nicht, wann geht's los bei euch?
Bei uns geht's Ende Januar, Anfang Februar los. Projekt wird wieder so 3 Wochen dauern. Und das genaue Datum lassen wir gerade noch beim rausfinden, weil eben die Termine daheim auch noch zum Jonglieren sind und mit den Projektteilnehmern, dass dann alle wirklich mitfahren können.
Okay, wir hatten letztes Mal ja das in Sri Lanka das Projekt. Jetzt in Kolumbien, so wie wir schon rausgefunden haben. Und wie viele wart ihr letztes Mal, wie viele seid ihr jetzt? Also Leute, die ihr mitnehmt nach dorthin.
Gut, also letztes Mal waren wir zu siebt, wenn ich mich ganz richtig erinnere, plus meine Familie, die teilweise mit dabei war. Ich fahre immer ein bisschen voraus und organisiere vor, dass das alles dann losgehen kann, wenn die Menschen, die mithelfen, auch dann eintreffen. Und dieses Mal ist noch nicht ganz final geklärt, aber im Gesamtteam werden es eher Richtung 12 plus meine Familie sein. Also es ist schon fast doppelt so viele Leute, weil wir dieses Mal sowohl eine Erlebnispädagogik mit dabei haben, als auch ein Filmteam, das die Sache begleitet.
Super, wunderbar. Und wie sieht das aus? Was macht ihr da genau jetzt in Kolumbien? Was ist das für ein Projekt?
Also wir werden auf dem Gelände eines Waisenhaus für junge Mädchen werden wir wieder eine Anlage bauen und die Organisation, mit der wir zusammenarbeiten, die hat sich auch eine Aquaponikanlage gewünscht. Also Aquaponikanlage ist ja, oder Aquaponik ist die Kombination aus Fischzucht und Gemüseanbau in Wasserkultur. Und da ist das Ziel, dass die Mädchen sich ein Stück weit selbst versorgen können, aber auch Verantwortung übernehmen können. Und wir werden ähnliche Module wieder bauen wie in Südafrika, also eine Kletterwand und ein Hindernisparcours, aber auch Bereiche zur Entspannung und zum Zurückziehen. Und das, was sich jetzt grundlegend nochmal ändert, ist, dass wir eben die Erlebnispädagogin mit dabei haben, die im Vorfeld mit uns auch die Module plant und da ja Workshop-Programme sich überlegt, wo wir dann den Betreuern vor Ort Tools an die Hand geben können, was sie mit den Modulen, was wir bauen, dann anfangen können. Um einfach nochmal eine Nachhaltigkeit reinzubringen, was eben die Entwicklung der Fähigkeiten der Mädchen dann gibt.
Also letztes Mal hatten wir zur Beschäftigung, damit die Kinder wieder... Ich hatte den Vergleich, also im Vorgespräch, Matthias, hatten wir das so ein bisschen, die Kinder von der Straße holen. Das war ja so, glaube ich, der Grundtenor bei dem letzten Projekt, ne? Und jetzt bereitet ihr die quasi vor auf die Zukunft, wenn sie dann aus dem Waisenhaus rausgehen?
Genau. Ist eben so bei Waisenhäusern in Kolumbien, aber auch in Deutschland, dass die Bewohner da nur bis 18 sein dürfen und dann müssen sie eben das Waisenhaus verlassen und stehen eigentlich relativ alleine da. Und wir wollen mit unserer Anlage und den Workshops eben dafür sorgen, dass die eben dann auch sich selbst gut im Leben zurechtfinden können und auch mit der Aquaponikanlage zum Beispiel so den ersten Fuß in die Arbeitswelt bekommen, sich da was aufbauen können. Das wird eben da ziemlich wichtig sein.
Georg, du hast letzte Woche, ich habe es letzte Woche gehört, deswegen für mich letzte Woche bei Humulus Lupulus im Podcast erzählt, dass die Projekte mehr oder weniger euch finden. Wie kam es jetzt dazu, dass das Projekt in Kolumbien euch gefunden hat?
Ja, das war eine spannende Geschichte. Wir haben eine Auszubildende bei uns im Betrieb seit September, die selbst in einem Waisenhaus in Kolumbien aufgewachsen ist. Die wurde dann später adoptiert von deutschen Eltern und die hat eben relativ schnell nach ihrem Eintritt bei uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten, mal ein Projekt in Kolumbien zu machen und ob sie dann Kontakt herstellen soll. Dann haben wir darum gebeten, dass sie das tut. Und der Kontakt hat sich dann als sehr engagierter Kontakt herausgestellt. Und wir waren noch hin und her gerissen zwischen dem Projekt in Kenia und dem Projekt in Kolumbien. Und da waren die einfach ein bisschen schneller und vor allem sehr engagiert. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das. Also das hat uns so, ja, es hat uns auch gefunden.
Ist es denn hier wieder einfacher? Also letztes Mal war ja Afrika, jetzt ist Südamerika. Einmal über den großen Teich. Wie stelle ich mir das vor?
Ja, diesmal haben wir die zusätzliche Herausforderung der Sprache. Also die haben wir natürlich jedes Mal. Aber zumindest ich und ein paar Mitarbeiter oder Mitfahrende können ja relativ gut Englisch. Im Spanisch, auch das ist was ich mal gelernt habe, aber einfach kaum Übung habe und das ist schon zeitlang her.
Okay.
Das wird spannend. Wir haben aber auch da sehr engagierte Leute schon gefunden, die uns übersetzen können. Und das meiste geht ja sowieso, das ist schön an den Projekten, nicht über die Sprache, sondern über ein gemeinsames, ja, über das gemeinsame Projekt. Und das hatten wir auch schon in Sri Lanka, dass wir da Menschen hatten, die eigentlich kein Wort Englisch gesprochen haben und mit uns gearbeitet haben. Und die Verständigung hat immer funktioniert.
Eure Sprache ist eher das Herz, also habe ich das Gefühl. Also gerade auch die Bilder, die man da so gesehen hat. Also als wir letztes Mal die Folge aufgenommen haben, war das ja vor den ganzen Bildern, die ihr dann fleißig gepostet habt bei LinkedIn und so weiter. Da ging auch natürlich das Herz auf, also wenn man gesehen hat, wie die Kinder auch da mitgemacht haben und dann mit der Kletteranlage, Seilanlagen, mit Beschattung, mit diesem Pool, den ihr da wieder aufbereitet habt und mit den ganzen Hochbeeten und ich kann mich noch an unseren Livestream erinnern, wo wir dachten, da wäre im Hintergrund eine Schubkarre, die mal mit WD-40 geölt werden sollte. Da war das irgendein Vogel oder so. Ja, worauf dürfen wir uns denn jetzt in Südamerika freuen, auf welche Vögel?
Also Kolumbien hat ja tatsächlich auch die größte Artenanzahl an Vögeln. Also ich glaube, da gibt es auch einiges zum Hören dann. Natürlich sind mein Spezialgebiet eher die Pflanzen als die Vögel, deswegen lasse ich mich da auch überraschen, was wir da zum Hören bekommen.
Sehr gut. Wie kam das jetzt, wollte ich mal kurz nachfragen, mit dem, ihr habt jetzt ja einen speziellen, ja, spezielle Mitarbeiterin noch gefunden, die dann, oder Mitarbeiter, der dann euch noch unterstützt bei der ganzen Planung. Wie kam da der Kontakt dazu?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ich war an Ostern in Südafrika und habe unser erstes Projekt besucht, um mal nachzuschauen, wie denn da die Dinge stehen. In Corona konnte man ja nicht hinfahren und da lag das auch einigermaßen brach. Die haben das wieder super hergerichtet und vieles ist noch sehr gut erhalten. Und dabei haben wir festgestellt, ich habe es schon vermutet, aber wir haben festgestellt, dass diese Anlage vor allem von Mädchen genutzt wird. Deswegen haben wir uns jetzt auch was gesucht, wo vor allem junge Frauen und Mädchen beteiligt sind. Und die steht ja, in Südafrika steht die Anlage an einem Fußballplatz, an dem Fußballprogramme stattfinden. Die ganzen Jungs, die spielen da Fußball und machen ihre Bildungsprogramme über das Fußball, aber die Mädchen, die hat sie mal zu dieser Anlage hingezogen. Und dann war eine junge Sozialarbeiterin dort oder eine Trainerin, die eben mit mir ins Gespräch gekommen ist, wie man diese Anlage sinnvoll nutzen kann. Und da ist meine Vergangenheit wieder aufgepoppt, dass ich nämlich meine Ausbildung zum Erlebnispädagogen gemacht habe. Das hatte ich schon fast vergessen. Das ist schon wieder 10, 12 Jahre her. Und Dann war eben die Nachfrage, können wir nicht ein Programm schaffen, dass die bestehende Anlage besser genutzt werden kann, also inhaltlich besser genutzt werden kann, dass die nachhaltig, also dass die nicht nur nachhaltig ist, indem sie gut gebaut wurde und nicht verfault, sondern auch, dass der pädagogische Wert, der eigentlich die Grundlage von dem Ganzen ist, genutzt werden kann. Und daraufhin bin ich zu meiner Ausbildungsstätte für die Erlebnispädagogik und habe angefragt, ob ich mich mal unser Projekt vorstellen könnte bei den gerade in Ausbildung befindlichen Erlebnispädagogen. Und sie mich eingeladen und dann habe ich das vor einer Gruppe präsentiert und da war unter anderem eine dabei, die sofort Feuer und Flamme war und die sich jetzt eben beworben hat, mitzufahren und im Rahmen ihrer Ausbildung dieses Projekt mit auf die Beine stellt aus der erlebnispädagogischen Sicht und da unterstützt wird von schon wirklich sehr erfahrenen Erlebnispädagogen rundherum. Da sind dann auch noch welche auf uns zugekommen, beziehungsweise habe ich Leute kennengelernt, die dann auch gleich Feuer und Flamme waren, da unterstützen wir euch. Und insofern können wir jetzt dieses Programm entwickeln und das dann auf andere Programme auch aufsetzen quasi.
Okay, das heißt, ihr seid jetzt gerade aktiv in der Planungsphase und bereitet schon mal soweit alles vor, dass ihr dann, wenn ihr dann da ankommt, direkt quasi loslegen könnt. Oder wie ist jetzt gerade so Stand des Projekts?
Genau, wir sind gerade fleißig am Planen und Recherchieren auch. Auch ich arbeite mich dann immer ein bisschen in die Kultur ein. Und wir fragen alle Informationen, die wir brauchen. Also sprich ganz normal den Plan erstmal und wo das genau ist, dass man einen Überblick bekommt, was auf der Anlage alles möglich ist. Und da stimme ich mich dann eben mit der Erlebnispädagogin ab. Was sie für pädagogische Maßnahmen sie machen will und wie können wir die in unsere Anlage übersetzen. Und da sind wir eben gerade aktuell dran, dass dann eben so gut es geht, soweit man es vorbereiten kann, alles reibungslos funktioniert.
Weil es ja auch so ein bisschen Zeitverschiebung dazwischen, ne? Oder wie ist das so mit der Abstimmung jetzt gerade? Dann
Genau,
da vor Ort oder?
Die Abstimmung mit Organisation vor Ort klappt eigentlich relativ gut. Es sind, ich glaube, 5, 6 Stunden Zeitunterschied. Wir schreiben dann einfach eine E-Mail am Abend und dann ist die am Morgen teilweise schon beantwortet, weil die eben durch die Zeitverschiebung dann einen anderen Arbeitsrhythmus haben. Und die Termine finden halt dann bei uns am Nachmittag statt, wo man sich abstimmt. Und in Kolumbien ist es dann eben am Morgen.
Und wie ist das vor Ort so mit den Materialien? Letztes Mal hatten wir über zum Beispiel Pflanzenhandel gesprochen. Jetzt mit dieser Aquaponikanlage möchte ich auch nochmal genau ein bisschen was von dir hören, wie das so mit diesem Kreislauf funktioniert, also da Essen zu fördern und so weiter. Aber wo kriege ich denn da so die ganzen Pflanzen her? Oder hat man da irgendwie einen Händler vor Ort, der einen immer dann wieder neu beliefern kann, auch mit den ganzen, keine Ahnung, Düngemitteln oder was man da alles braucht oder für die Fische. Erzähl mal was dazu.
Vielleicht auch noch kurz, da ich einhaken darf, Thomas, Aquaponikanlage. Also ich habe das, das letztens das erste Mal überhaupt gehört. Vielleicht das mal ein bisschen erläutern, dass auch alle wissen, was das genau ist. Das finde ich auch mal interessant.
Aquaponikanlage, da gibt es eben ganz verschiedene Modelle. Man kann das eben so für die kleine Selbstversorgung machen, aber auch wirklich im großen Stil dann wirklich so viel Fisch und Gemüse produzieren, dass man es verkaufen kann. Und das ist eben ein geschlossenes System. Man hat eben einen Container oder ein Becken mit Fischen. Da wird dann das Wasser umgewälzt und der Kot der Fische wird dann in die Leitungen gepumpt, wo das Gemüse produziert wird, also es wird in Wasserkultur produziert, das Gemüse. Und die Pflanzen reinigen das Wasser für die Fische und die Nährstoffe kommen von den Fischen eben. Und dann ist das ein sehr schönes geschlossenes System. Man muss dann eben nur ab und zu mal ein bisschen Frischwasser zugeben und die Pflanzen beernten und auch die Fische dann beernten und weiterverarbeiten. Und dann erhält sich das relativ gut selber. Man muss immer so ein bisschen pflegen und kann dann eben auf wenig Raum sehr viel Lebensmittel produzieren, die dann eben auch mit eigentlich ohne Dünger auskommen, und auf wenig Platz.
Kann ich diese Anlage, das ist ja, glaube ich, so aus der Permakultur, oder? So, wenn man sich das anhört. Kann ich dieses Wasser dann auch für andere Sachen noch benutzen? Oder ist das da nicht für gedacht?
Also das Wasser wird immer im Kreis gepumpt, also besteht da gar nicht die Nötigkeit oder die Möglichkeit, das Wasser eben anderweitig zum Benutzen. Das ist immer ein geschlossenes System, wo es im Kreis gepumpt wird und dann quasi durch die Fische bzw. durch die Pflanzen immer wieder aufbereitet wird.
Okay, und so Ersatzteile, ich weiß, was braucht man da oder ist das ziemlich wartungsarm?
Das Schöne an dem System ist auch, dass es sehr, sehr wartungsarm ist. Man braucht nicht besonders viel dafür und man bekommt es tatsächlich auch relativ ja, überall auf der Welt. Ich habe dann eben noch einen Fachmann gesucht, der uns bei der Planung unterstützt. Mit dem habe ich mich ausgetauscht und der hat sich super gefreut, dass er uns unterstützen kann. Und der macht das eben schon, ich glaube, auch 12, 13 Jahre lang und auch weltweit im großen Stil, im kleinen Stil und gibt uns da seine vorgefertigten Pläne und Bestelllisten und eben auch sämtliches Know-how, was uns eben da extrem hilft. Und das Einzige, was er uns geraten hat, was wir von daheim mitnehmen sollen, ist so die Luftpumpe. Also es wird nicht mit Wasser gepumpt, sondern Luft eingeströmt. Und da ist es zumindest im ersten Moment schwierig, den Leuten vor Ort klarzumachen, was man denn genau braucht. Deswegen werden wir die wahrscheinlich dann auch von Deutschland aus mitnehmen. Ansonsten wird es ein IBC-Container werden und dann eben KG-Rohre, wo dann die Pflanzen dann reingepflanzt werden, also mit Löchern geschaffen werden und dann werden die Pflanzen in Wasserkultur da eingepflanzt.
Okay, also keine Umwälzpumpe, sondern mit Luft.
Genau, es ist eine Lufthebepumpe. Da wird quasi die Luft mit Druck reingedruckt und drückt dann das Wasser nach oben. Und dann entsteht so die typische Sogwirkung und es läuft dann schön im Kreis. Ist der Vorteil, dass man viel weniger Strom braucht, dass es wartungsarmer ist. Und man natürlich zusätzlich nochmal die Luft ins Wasser bekommt. Das ist ja bei Fischen immer ganz wichtig, dass das Wasser immer gut durchlüftet ist und dann eben das Ammoniak, das die Fische da produzieren mit ihrem Kot, dass das wegkommt. Und da wird eben das dann nochmal mit einem Zwischenfilter die Grobstoffe entfernt und kommen dann direkt den Pflanzen zugute.
Würdest du sagen, dass das so die größte jetzt technische Herausforderung ist bei dem Projekt? Oder sagst du, das ist so eigentlich durchgeplant und so ein Unwägbarkeitsfaktor liegt eigentlich woanders?
Also, was ich jetzt gesehen habe, schaut das System eigentlich relativ einfach aus und dafür ist es auch kompliziert, dass man eben das überall relativ leicht aufbauen kann, auch im größeren Stil. Schwierigkeiten werden wir immer ein bisschen bekommen, weil das Material anders verfügbar ist, wie wir so denken und irgendwas kann immer passieren, aber bisher hat auch immer alles wunderbar funktioniert. Man muss halt flexibel sein.
Ja, okay. Und Georg, wie sieht's aus, wenn ich jetzt Landschaftsgärtner bin und sage, ich habe jetzt Lust bekommen, noch mitzufahren? Wäre das noch möglich für das Projekt jetzt in Kolumbien oder sagt ihr, nee, wir sind eigentlich soweit durch mit den Planungen?
Wir sind ziemlich weit mit den Planungen. Es hat sich jetzt auch gerade noch mal jemand aus der Schweiz beworben. Wir haben einen Wackelkandidaten, weil der schon Schwierigkeiten hat mit dem Pass. Also wer wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, noch mitfahren zu wollen, der kann das gerne versuchen. Und ich sage jetzt mal, es gibt eine gewisse Restchance, dass es noch geht. Ja, also auf jeden Fall kann er sich bewerben oder sie sich. Wir haben auch ein paar Frauen dabei und sonst halt fürs nächste Projekt. Also vor dem Projekt ist vor dem nächsten Projekt. So.
Du Georg, Wir haben ja gerade in deinem Hintergrund so eine Kamera rumlaufen sehen. Tobias, wir sind im Fernsehen, würde ich jetzt sagen. Erzähl mal was dazu. Also es ist total spannend zu sehen, dass ihr jetzt da eine Doku dreht. Matthias hat mir davon berichtet und ich fand es total herzerwärmend, das zu hören, dass ihr das so medial aufbereitet. Wo dürfen wir das sehen? Was macht ihr damit? Was werdet ihr da alles aufzeichnen?
Also, du hast recht, ihr werdet jetzt berühmt. Es ist passiert. Wir haben das große Glück, einen super Unterstützer hier als Kameramann gefunden zu haben, der uns ermutigt hat, eine Dokumentation über Social Landscaping zu drehen. Also nicht nur über das Projekt Kolumbien, das dient natürlich als Geschichte. Wir stellen aber jetzt schon fest, wir haben, glaube ich, jetzt 5 Drehtage hinter uns, dass es viel tiefer geht in die ganze Idee von Social Landscaping, uns auch immer wieder bewusster macht, warum wir es eigentlich tun, also durch das direkte Nachfragen und das Tieferbohren. Ja, der wird uns begleiten und die Idee ist, dass das ein größerer Dokumentarfilm wird, der schon auch den Anspruch auf Kino hat, zumindest auf die Festivals, Dokumentarfilmfestivals, es schaffen soll. Und das Kamerateam wird uns also jetzt im Vorfeld natürlich schon begleiten, aber dann auch die komplette Zeit in Kolumbien und sicher auch noch danach. Da passieren ja auch immer noch Sachen. Und wir sind sehr gespannt, es macht viel Spaß. Und das Ziel ist es, das ganze Konzept einfach größer zu machen und mehr Menschen zugänglich zu machen. Also sowohl auf der Projektseite als auch auf der Unterstützerseite. Und ja, unser Anspruch ist schon, dass das wirklich eine größere Bewegung wird.
Und wir wollen natürlich auch unsere Unterstützer so nah wie möglich teilhaben lassen und dass so wirklich das Gefühl aufkommt, dass sie ein Teil der Bewegung sind.
Das habt ihr beim letzten Mal ja auch schon, also einmal so geschafft, dass ihr permanent, also übers Jahr verteilt, immer diese ganzen vielen tausenden Fotos, Videos aufgenommen habt. Aber ich finde, in so einer Dokumentation kann man ja viel tiefer da reingehen. Und gerade das ist, glaube ich, wo dieses Herzthema bei euch rauskommt. Da freue ich mich schon mega drauf. Und wo kamen denn noch so diese Ideen her? Also ihr habt euch immer Leute dazu geholt. Jemanden, der Aquaponikanlagen herstellt, eine Erlebnispädagogin gefunden. Wie denkt ihr denn so in Zukunft, wie ihr diese Projekte weiter betreuen werdet? Werdet ihr irgendwie alle paar Jahre dann nochmal hinfahren oder wie seid ihr da im Austausch auch mit den anderen Projekten, die ihr schon gebaut habt?
Also der Vorstoß mit der Erlebnispädagogik geht ja in diese Richtung. Also wir entwickeln das dieses Jahr und wir wollen das sowohl auf die bestehenden Projekte dann, sagen wir mal, anwenden und wir wollen es zum Beispiel jetzt in Kolumbien oder in Südafrika ist das gut möglich. Dieses Waisenhaus ist eines von vielen natürlich und auch eines von vielen, das von dieser Organisation betreut wird. Also wir schaffen jetzt einen Prototypen und wenn das da funktioniert, dann kann das auch innerhalb Kolumbiens zum Beispiel auf die anderen Häuser übertragen werden. Und so entwickelt sich gerade eine zweite Schiene, die eben diese pädagogische Schiene ist, um das nochmal wirklich zu verstärken, was wir baulich hinkriegen. Ja, unsere Kompetenz ist natürlich im Landschaftsbaulichen. Aber wir haben dann gemerkt, das ist schon eine gute Sache, aber es geht noch nicht in die Tiefe und der Nachhaltigkeitsgedanke, also Nachhaltigkeit im Sinne von, das wird über Jahre dann genutzt und sinnvoll genutzt und weiterentwickelt, ist einfach noch nicht so, wie wir uns den vorgestellt haben. Deswegen feilen wir da noch dran. Und ja, wir kommen an einen Punkt mit der Organisation spätestens in 2023, wo wir uns sehr stark überlegen dürfen, machen wir das so nebenbei oder werden wir größer und engagieren auch Leute, die uns ein bisschen Arbeit abnehmen. Also da tut sich viel, auch die Frage, wie viel Zeit wir einbringen als Ehrenamtliche oder wie viel Zeit wir von unserem eigentlichen Job da wegschneiden können. damit das größer wird. Und das geht irgendwie alles so Hand in Hand, natürlich. Ja. Auf der einen Seite ist es jetzt gut, dass wir keinen Verwaltungsapparat haben. Auf der anderen Seite limitiert uns das natürlich auch in unserer Reichweite und unserem Impact in der Welt. Also da ist viel wird da im nächsten Jahr im Umbruch sein. Und wenn wir zu eurer nächsten Weihnachtsfolge kommen, wird sich wieder viel getan haben. Das können wir schon mal, also auf jeden Fall versprechen. Und es wird immer weniger, die Projekte werden jetzt immer weniger Test und immer mehr Professionalisierung.
Das heißt, das Ganze wird also ja dann hoffentlich weiter ausgebaut und größer. Jetzt habt ihr den Verein gegründet. Da sind mir zwei Fragen zu aufgekommen. Das eine ist, kann man Mitglied werden in dem Verein und was sind das für Voraussetzungen, die man da vielleicht erfüllen muss? Und die andere ist generell, ist es von der Finanzierung der Projekte, wie sieht die Finanzierung für Kolumbien aus? Wie sieht es generell aus in der Unterstützerschaft? Oder ist das eine Methode, dass man sagt, okay, man will Vereinsmitglieder haben, um dort auch einen, ja, regelmäßigen finanziellen Background zu bekommen, oder?
Also wir haben uns entschieden, schon bei der Vereinsgründung, dass wir keine Vereinsmitglieder aufnehmen, außer die Gründungsmitglieder. Und zwar deshalb, weil wir den Verwaltungsaufwand einfach gering halten wollen. Das ist die Abwägung zwischen Bindung zum Verein und Leichtfüßigkeit, sage ich mal. Wenn ich muss ja für bestimmte Dinge die Vereinsmitglieder befragen. Und wir haben uns einfach damals gedacht, wir wollen schnell entscheiden können. Wir müssen ja manche Entscheidungen auch mutig treffen. Und wenn wir zu viele Leute haben, die dann Bedenken anmelden oder Ideen reinbringen, die uns eigentlich von unserem Fokus ablenken, ja, das ist in dem Fall nicht die beste Variante. Zur Finanzierung, also man kann uns ohne Verpflichtung quasi super unterstützen, indem man uns spendet, idealerweise auch regelmäßig. Also wird immer wichtiger, dass wir Leute haben, wo wir einfach wissen, da kommt jedes Jahr ein bestimmter Betrag rein, damit wir einfach besser planen können. Weil auf der einen Seite muss man wissen, als Verein kann ich zwar Geld einnehmen, aber ich muss dieses Geld auch wieder ausgeben. Wenn ich aber nicht weiß, was kommt, tue ich mir ein bisschen schwer in der Planung. Und dann habe ich entweder zu viel oder zu wenig Geld. Die Seite des zu vielen Geldes ist erstmal noch nicht das Riesenproblem bei uns. Zu deiner Frage, ob das Projekt Kolumbien, wie es mit der Finanzierung aussieht. Ja, wir haben das große Glück, dass wir dieses Mal zum ersten Mal die Finanzierung schon sicher stehen haben. Und das soll niemanden motivieren, jetzt uns nicht weiterhin zu unterstützen, weil, wie ich gesagt habe, ich bin gedanklich auch schon bei den nächsten Projekten. Und je mehr da reinkommt, umso schneller können wir auch laufen. Also wir erwägen schon sehr ernsthaft, von einem Projekt pro Jahr auf mehrere umzusteigen. Das geht aber nur mit einem relativ großen Schritt auch in der auf der Finanzierungsseite. Da wird es dann nämlich so, dass wir es zu zweit, dass wir das hauptsächlich machen, nicht mehr so nebenbei stemmen können. Da müssen schon die ersten Leute hin, die uns helfen zu organisieren und die kosten natürlich auch Geld. Genau, also das ist einfach der nächste Schritt. Wir freuen uns vor allem natürlich auch ideell, wenn die Leute langfristig ein Projekt unterstützen, also unser Projekt Social Landscaping unterstützen, weil wir diesen Austausch, das ist einfach ein ganz wichtiger Teil von diesen Projekten, dass wir, habt ihr jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass wir auch Unterstützer haben, die ihr Know-how und ihr Wissen und ihre Energie mit einbringen und das auch sagen wir mal, auch unsere Botschafter sind nach draußen. Das sind die jetzigen Unterstützer wirklich. Und das ist uns noch lieber als anonyme Spender, Leute, die wirklich auch wie ihr, ja, unterstützen uns auch und sagt, hey, wir machen da jedes Jahr was und wir tragen das nach außen und begleiten das. Das ist für uns total wichtig. Da ziehen wir unsere Energie raus und da kommen dann auch diese Kontakte zustande, die wir unbedingt brauchen, um noch mutiger reinzugehen.
Die sind ja auch sehr verlockend, die Projekte, ne? Also wenn ihr so darüber erzählt, also da muss man natürlich immer schon so im Urlaubskalender gucken, okay, wie kann das denn alles so passen? Und auch, wenn man im Team so drüber redet, jeder hat ja auch so seine Vorliebensländer, das kommt ja auch mal dazu. Und wenn man so sieht, so in der Branche, hier und da gibt es ja auch viele Leute, die irgendwelche Wurzeln haben. Aber um auch mal um das Thema Sponsoren zurückzukommen, ich habe vor ein paar Wochen, glaube ich, von euch zum Beispiel Amazon Smile-Link bekommen, was ich total toll fand. Das habe ich jetzt für so ein paar Bestellungen auch benutzt. Jetzt so vor der Vorweihnachtszeit. Dann natürlich gibt es immer so diese Sponsorengelder. Jetzt wie von uns von Dataflow auch. Also ähnlich wie jetzt bei der Firma Fornhold, letztes bei Fornhold. Liebe Grüße an der Stelle, die auch ihr Budget für die Weihnachtskarten benutzt haben, um an eine Organisation zu spenden. Die ist ja auch bei denen in der Folge drin. Haben wir unser Geld für euch ja gespendet an der Stelle, was wir auch sonst für Weihnachtskarten ausgeben würden. Aber jetzt so viel zur Eigenwerbung, aber mir geht es eher darum, welche Wege gibt es denn noch? Also, wie wollt ihr oder über welche Wege kann man denn regelmäßig da Geld einsammeln? Über Steady oder über Patreon oder wie läuft das heutzutage?
Also erstmal wollen wir uns bedanken, auch für alle Spenden, die bisher reingekommen sind und auch speziell für eure, die hat uns wirklich gefreut. Wir arbeiten an verschiedenen Möglichkeiten eben, wo man uns möglichst einfach Spenden zukommen lassen kann. Ich bin zum Beispiel gerade dabei, auf betterplace.org eben eine Crowdfunding-Aktion zum Starten. Die ist gerade noch in der Verifizierung und dürfte erst dann die nächsten Tage auch dann freigegeben sein von betterplace.org. Da kann man dann eben wunderbar und einfach spenden. Natürlich direkte Spenden auf unserer Webseite. Da ist dann auch unser Spendenkonto hinterlegt. Und ich habe gestern noch ganz frisch eine weitere Möglichkeit entdeckt, wie man eben durch Einkaufen quasi auch spenden kann, ohne dass man eben mehr zahlt. Ist ähnlich wie bei Amazon Smile. Da bin ich gerade eben noch am Aufsetzen. Da kann man dann eben, da ist der Vorteil, man kann über sehr viele andere Online-Shops eben dann noch einkaufen und dann funktioniert es wie bei Amazon Smile, dass da von dem Umsatz ein Prozentsatz dann gespendet wird an uns.
Ich habe noch eine Methode, die werden wir jetzt auch diese Tage veröffentlichen. Für alle Elektroautofahrer gibt es nämlich einen Emissionsbonus, das ist auch ein Emotionsbonus. Und da gibt es einen Link, da ist unsere Organisation gelistet und dann kriegst du pro Jahr 295 Euro von der Regierung. Und das kann man für sich behalten oder kann das auch an teilweise oder ganz an zum Beispiel unser Projekt oder an Social Landscaping spenden und hat genau 3 Minuten Arbeit, einmal den Antrag da ausfüllen, das geht wirklich sehr schnell. Und das in den Folgejahren, das kommt jetzt jedes Jahr. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte was tun, was mir nicht wehtut und das hätte ich sowieso nicht genutzt, ist das eine tolle Möglichkeit. Und ansonsten bauen wir noch ein Spendenpool auf der Webseite ein, die wird auch nochmal komplett neu gemacht. Ach, es gibt so viele Möglichkeiten auch als Team. Wenn man sagt, wir haben letztes Jahr für eine Aktion haben wir eine Fahrradtour gemacht mit unserer ganzen Firma und haben uns sponsern lassen. Also für jeden Kilometer hat sich jeder einen Sponsor gesucht, 1 Euro oder 5 Euro oder was auch immer. Und hatten eine witzige, sind 60 Kilometer gefahren, hatten zwischendurch eine tolle Zeit als Firma und am Ende ist auch ein schöner Batzen rausgekommen. Also wenn jemand Ideen braucht, kann er sich jederzeit melden. Es ist wirklich, es gibt keine Ausrede. Und auch wirklich kleine Spenden. Wenn man sagt, ich kann 5 Euro abdrücken oder 50, dann ist es auch super. Und wenn größere Firmen sagen, das unterstützen wir wirklich mit unserer Weihnachtsspende oder mit unserer Jahresspende, freuen wir uns natürlich genauso.
Ich wollte jetzt noch mal kurz da auch einen Hinweis geben für unsere Zuhörer. Ich denke mal, auf eurer Website social-landscaping.org findet man ja auch noch mal den Reiter zum Spenden. Da kann man ja auch alle Informationen noch mal nachschauen. Das definitiv machen. Vor Weihnachten ist ja immer eine gute Zeit dazu. Deswegen machen wir auch diese Weihnachtsfolge sehr gerne mit euch, weil wir das Projekt oder die Projekte, die ihr habt, echt auch und euren Einsatz da echt sehr super finden, respektieren und das ist schon klasse. Jetzt hatten wir im Vorgespräch noch ein kurzes anderes Thema kurz angeschnitten. Da war jetzt eben kurz noch die letzten Minütchen für nutzen, um mit dir, Georg, darüber zu sprechen. Und zwar plant ihr einen eigenen Podcast. Wo soll es darum denn gehen?
Ja, also ich habe festgestellt in den letzten Jahren oder geforscht vielmehr, warum tue ich denn die Dinge, die ich tue? Also auf der einen Seite haben wir natürlich einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb, auf der anderen Seite fahren wir um die Welt und bauen da Dinge für Menschen, die das gut brauchen können. Und ich habe nach einer Zusammenfassung gesucht, wie das unter einen Hut alles zu packen ist. Und da ist das Konzept der Kraftorte entstanden, das wirklich für beide Dinge gut passt, auch noch für andere Dinge. Und in dem Podcast wollen wir eben rausfinden, was macht denn einen Kraftort, der ja für jeden individuell was anderes ist, also Orte, wo man sagt, hey, hier habe ich besonders gute Gedanken oder hier kann ich besonders gut arbeiten oder hier kann ich gute Gespräche führen, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich entspannen. Das müssen nicht unbedingt Orte sein, das können auch Situationen sein oder Menschen, mit denen man sich umgibt. Und rauszufinden, das soll quasi ein Forschungslabor werden, auch für unsere Social Landscaping-Projekte. Was können wir denn tun, dass sich Menschen da besonders gut entfalten können? Ihre Persönlichkeit, ihr Selbstwertgefühl, all die Dinge, die eben wichtig sind in unserem Leben und immer wichtiger werden. Ihre Resilienz natürlich auch gegenüber den Dingen, die so stattfinden in der Welt. Und da wird es darum gehen, da werden wir Menschen einladen, die sich damit auseinandersetzen, jetzt aus der spirituellen Seite, aber auch aus der baulichen Innenarchitekten, überhaupt Architekten auch, Landschaftsgärtner und einfach Menschen, die sich in irgendeiner Form mit der Gestaltung von Kraftorten auseinandersetzen. Und das soll im nächsten Jahr starten, also im kommenden Jahr. Da freue ich mich schon sehr drauf und eben herauszufinden, selber für uns auf diese Reise zu gehen, auch auf der Reise zu uns selbst ein bisschen. Warum tun wir das überhaupt und was hat das für einen Einfluss auf Menschen?
Das sind wir ja dann aber bei so ein bisschen in der Therapie gelandet, ne? Hätte ich schon was gesagt. Also man reflektiert sich dann ja schon selber. Wen werdet ihr denn dann auf eurem Sofa haben an Gästen?
Also wir werden auf jeden Fall Landschaftsgärtner darauf haben, die man kennt oder nicht kennt, die sich wirklich, die sagen wir, große Projekte machen. Wir werden auf jeden Fall spirituelle Menschen da haben, also sagen wir mal buddhistische Mönche oder auch, das haben wir auch in der christlichen Geschichte, Leute damit zu tun. Ich möchte es total breit auffächern, weil sicher auch Psychologen oder Visionäre, Unternehmer, also Menschen, die einfach, sagen wir mal, was geleistet haben oder auch was leisten oder bestimmten Wirkungen auf Menschen haben, vielleicht auch, ja, Menschen, die sich mit Naturvölkern auseinandersetzen, wo Rituale stattfinden, das ist ja alles schon wahnsinnig alt und sicher auch Leute, die sich mit Geschichte beschäftigen, Geologen, also da möchten wir wirklich breit gehen und versuchen, das irgendwie auf einen möglichst überschaubaren Punkt zu verdichten, wenn sich es überhaupt verdichten lässt. Kann auch sein, dass wir feststellen, dass es einfach extrem vielfältiges Thema ist. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und da lassen wir uns auch ein bisschen, es gibt natürlich ein Konzept, aber ich lasse mich auch ein bisschen treiben, weil, also ich versuche meine Erwartungen möglichst gering zu halten, weil ich der Überzeugung bin, dass da so viele Überraschungen und spannende Sachen rauskommen, die möchte ich nicht einschränken durch meine Erwartung, was genau rauskommt.
Ja, und auch nochmal den Bogen zum Social Landscaping zu schlagen. Wir kriegen von unseren Teilnehmern auch immer wieder zu hören, dass sie da eben Kraft rausziehen und eine Kraft tanken können und dass sie die Kraft das ganze Jahr mit übernehmen und sie auch hilft, ihr Leben quasi besser zu bewältigen, sage ich mal, und halt sich da gern zurückerinnern. Und das ist ja auch, worum es beim Social Landscaping da geht. Also auf der Teilnehmerseite, die sollen da wirklich ja ihre Kraft rausziehen und Spaß dabei haben. Und auch die Leute, für die wir das bauen, die sollen dadurch eben auch einen Ort haben, wo sie die Kraft tanken können für ihre Situationen und sich dann eben ein besseres Leben damit aufbauen und die Motivation und Kraft dann immer zum Finden für ein besseres Leben.
Und es ist ja auch mittlerweile schon sehr angekommen im Business. Also es gibt ja auch viele Feng Shui oder wie Thorsten im letzten Podcast gesagt hat, Feng Shui Berater, glaube ich. Spricht ja anscheinend jeder falsch aus, ich inbegriffen. Und es ist ja bewiesen, dass es ja irgendwie funktioniert. Und bei euch merkt man es ja sowieso, wenn die Leute strahlend wiederkommen, wie du sagst, beflügelt in dem Sinne. Ich bin gespannt, was wir nächstes Jahr dann zu Weihnachten berichten dürfen, welche Fotos und welche Videos und was wir alles dann sehen ab Februar, März, April und so weiter. Wenn ihr dann circa ja, Ende Januar, ne, rüberfliegt nach Kolumbien. Ja, Tobias, ich würde sagen, also wir wünschen den beiden und den ganz vielen Frauen und Männern da viel Spaß und viel Erfolg und bei diesem Herzensprojekt euch schöne Weihnachten. Guten Rutsch. Ja. Tobias, wolltest du noch was
Genau,
sagen?
ja, definitiv. Also viel, nein, also viel Spaß bei dem Projekt, viele, viele lächelnde Gesichter dann am Ende hoffentlich auch. Und wir drücken die Daumen, dass alles glatt geht. Letztes Jahr hatten wir so ein bisschen noch diese Corona-Unsicherheit, die ist ja dieses Jahr zum Glück nicht mehr da. Das heißt, ihr könnt ja definitiv auch fliegen. Da erinnere ich mich noch letztes Jahr daran, dass wir da viel drüber gesprochen haben. Dass es dann auch alles geklappt hat, war ja auch super. Und jetzt drücken wir einfach die Daumen, dass es bei euch jetzt super läuft mit dem Projekt in Kolumbien und dass da noch viel kommt und dass wir im nächsten Jahr in der Weihnachtsfolge wieder einiges berichten können, was in dem Jahr gelaufen ist. Das ist ja echt ungemein viel
Und
gewesen.
wir drücken
Ja,
euch
vielen
die
Dank
Daumen
und eine gute Zeit.
für die Cannes Filmpreise. Drücken euch auch die Daumen.
Genau. Ja, Hollywood, nimm dich in Acht, wir kommen. Vielen Dank für eure ganze Unterstützung, diese wirklich vielfältig über Netzwerk, Spende, dir euren Podcast als Plattform uns zu geben. Das ist wirklich genau das, was wir uns wünschen, dass die Leute so involviert sind. Und hoffentlich könnt ihr da auch für euch ganz persönlich, ihr zwei und alle Hörer, was rausziehen und habt das Gefühl, auch Teil dieser Bewegung zu sein. Aus meiner Sicht seid ihr das ganz entscheidend schon. Und wir freuen uns, das weiter auszubauen. Es macht wirklich immer großen Spaß und hilft uns sehr weiter.
Jetzt ist auch gut, jetzt werden wir auch schon rot. Also.
Ja.
Gott. Okay, Dankeschön. Ja, dann ciao, ciao.
Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.